Becker.
Petkovic.
Becker Petkovic.
Hallo alle zusammen und ganz herzlich willkommen zu dem neuesten Ding auf dem Markt, so würde ich es sagen. Es ist brandneu, es ist das allererste Mal, dass wir zusammen aufnehmen und ich freue mich sehr. Mein Name ist Andrea Petkovic und wir haben etwas ins Leben gerufen. Es ist ein Podcast, als gäbe es nicht genug Podcasts auf dieser Welt, aber halt, so einen wie diesen gibt es nicht, denn an meiner Seite ist the one, the only, the legend, Boris Becker. Boris, ich freue mich so sehr, dass du mich angerufen hast und mich gefragt hast, ob ich das gemeinsam mit dir machen werde. Es hat mein Leben sehr bereichert, auch wenn wir das erste Mal jetzt erst aufnehmen. Wie geht es dir?
Nee, mir geht es gut, aber danke, dass du das Telefon abgenommen hast, als ich dich angerufen habe. Nein, ich gehe schon länger mit dem Gedanken schwanger, einen Podcast zu machen. Und ich brauche aber einen Partner, der sich im Tennis so gut auskennt wie ich. Einen weiblichen Partner, weil wir sprechen auch über Frauentennis und da kenne ich mich wenig aus und du umso besser. Und einfach jemand, der bis vor kurzem noch gespielt hat, also noch aktuell dabei sozusagen von der Mentalität. Und deswegen fand ich die Idee sehr spannend und mich freut, dass wir heute anfangen können.
Ja, ich freue mich auch sehr und ich bin sehr gespannt, was wir noch gemeinsam haben werden in den nächsten Folgen, die wir aufnehmen werden. Wir haben auf jeden Fall unsere Leidenschaft zum Tennis behalten, niemals verloren, würde ich sagen. Oder wie geht es dir? Hast du irgendwann mal deine Liebe zum Tennis, ist sie kleiner geworden, ist sie weggegangen oder war sie immer genauso stark?
Sie war nie gleich stark. Also auch zu Ende meiner Karriere war ich doch ein bisschen tennismüde. Habe auch dann zwei, drei Jahre auch kein Fernsehen gemacht, sondern wirklich eine Pause, um sozusagen von der schönsten Droge der Welt, das ist der Wimbledon Center Court, einen Abstand zu bekommen und habe mich erst dann wieder mit dem Tennissport befasst und habe das natürlich sehr gerne gemacht. In verschiedenen Rollen als Moderator, als Trainer, als Analyst, als ja Liebhaber des Tennissports und insofern mache ich das schon so über 20 Jahre. Und ja, die erste Liebe, die rostet nicht.
Das ist schön und wir werden heute auch über deinen Trainerjob unter anderem sprechen am Ende. Wir werden außerdem darüber sprechen, wie haben sich die Top 5 bei den Herren und bei den Damen, wie war ihr Jahr? Wie war ihr Jahr 2024? Wie ist die Saison gelaufen? Haben sie die Erwartungen erfüllt? Vielleicht nicht erfüllt? Waren sie enttäuschend? Wie sieht auch die Saison 2025 womöglich für sie aus? Und ganz am Ende werden wir genau darüber sprechen, denn Novak Djokovic hat Andy Murray zu seinem Trainer während der Australian Open ernannt. Und ich möchte von dir wissen, wie ist es eigentlich, von Spieler zu Trainer zu gehen und an der Seite eines solch großen Champions zu sein? Wie hilfst du ihm? Was kannst du ihm für Tipps geben? Wie ist die Zusammenarbeit? Das werden wir am Ende dieses Podcasts alles besprechen. Aber zunächst einmal für die, die das erste Mal dabei sind, um was geht es eigentlich in unserem gemeinsamen Podcast Becker Petkovic und worauf können sich die Fans hoffentlich freuen in dem nächsten Jahr, 2, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, je nachdem, wie lange diese Ehe Becker Petkovic hält?
Das ist natürlich der Plan, aber es fängt alles mit dem ersten Schritt an. Nein, ich will Tacheles reden. Ich möchte Dinge ansprechen und auch behaupten, es ist ja alles nur eine Meinung, die wir beide haben, über unseren Sport, was mir aufgefallen ist, im Guten wie im Schlechten. Ich möchte kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich möchte, wenn einer einen Doppelfehler serviert, dann war es halt ein Doppelfehler und kein Ass. Sprichwörtlich gesehen, wenn einer eine tolle Saison hat, dann wird er natürlich über den grünen Klee gelobt. Wenn einer ja eine Verletzungsmisere hat oder eine Krise, gibt es vielleicht auch Gründe dafür. Also ich möchte alles beim Namen nennen und du tust das ebenso.
Super, so machen wir das und zur Häufigkeit, wir werden natürlich alle wichtigen Momente des Tennissports begleiten, wenn so etwas rauskommt, wie die Nachricht von Jannik Sinner wurde positiv getestet oder Simona Halep kommt zurück und gewinnt 5 Challenger hintereinander, all diese Sachen werden wir besprechen, aber generell können sich die Tennisfans auf Podcasts vor den Grand Slams freuen, während der Grand Slams und natürlich nachher in der Besprechung, habe ich noch was vergessen, In Your Worlds Miami wollen wir noch besprechen und vielleicht auch auf die deutschen Turniere ein genaueres Auge werfen, oder Boris?
Nee, ganz genau. Also das gibt uns auch der Markt vor. Also wenn was Spannendes im Tennissport passiert, gerade um die Grand Slams, werden wir uns zu Wort melden. Aber über das Jahr gibt es viele wichtige, große Tennisturniere, Momente, Situationen, die man ansprechen muss, wo man eine Meinung öffentlich kundtun muss. Und das eben aus unserem Munde. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, wie oft wir auf Sendung sind. Oft genug und oft genug und immer wieder, wenn es eben was Spannendes zu besprechen gibt.
Sehr schön, dann legen wir doch direkt los. Natürlich werden wir vielleicht auch irgendwann Gäste haben, aber nur Gäste, die sich in diese Höhle Becker Petkovic trauen. Und das werden wir sehen. Lass uns direkt loslegen, ja. Boris. Ich habe die Top 5 der Männer der ATP PIF Rankings, wie sie jetzt heißen. PIF, okay.
Ja. Da ein können Sponsor. Wir vielleicht
mal,
ja,
genau da ja, können wir ja. Vielleicht irgendwann anders mal drüber sprechen, über dieses PIF. Aber jetzt geht es wirklich um die Spieler, die Top 5 der Männer der ATP Weltrangliste. Und an Nummer 5 steht Daniil Medvedev mit 5030 Punkten. Boris, wie fandest du seine Saison 2024?
Sie fangen eigentlich sehr gut an mit dem Finale der Australian Open, wo der Marathonmann, ich weiß nicht, wie viele Stunden auf dem Platz gestanden ist, um dann im Finale zu stehen. Also unglaublich, fast das doppelte so viel wie dann sein Gegner, Finalgegner Sinner. Hat dann aus deutscher Sicht leider Zverev in 5 Sätzen im Halbfinale geschlagen, nachdem Medvedev 200 Sätze hinten war, muss mich auch überlegen, hätte eigentlich Sascha im Finale stehen müssen. Und das fing eigentlich alles ganz gut an, aber es hat, ich meine, stark nachgelassen. Er ist also die niedrigste Position seit Jahren. Er hat kein Turnier gewonnen. Und vielleicht nochmal hervorgetreten ist das Halbfinale Wimbledon, als er Sinner im Viertelfinale geschlagen hat, aber auch auf seiner geliebten Hartplatz-Saison, wo er dann teilweise alle Turniere gewonnen hat in der Vergangenheit, Pustekuchen. Also das war dieses Jahr mehr als durchwachsen für seine Verhältnisse. Hat sich dann im Herbst einen, ja, Supercoach, will ich Gilles Simon nicht nennen, aber einen sehr guten, einen sehr erfahrenen Spieler an die Seite geholt. Viel besser ist es aber nicht geworden. Also meines Erachtens muss der sich Gedanken machen, was Grundlegendes zu verändern. Das fängt immer beim eigenen Spiel an. Er steht sehr weit hinter der Grundlinie, hat eigentlich sein Spiel in den letzten Jahren nicht verbessert. Und die Generation, gerade die Junge, hat sich auf sein Spiel eingelassen, kann ihn jetzt gut lesen und er kommt damit nicht zurecht.
Okay, dann gehen wir zum nächsten. Taylor Fritz hat sich auf Platz 4 gedrängt mit seinem großen Erfolg in Turin, hat dort das Finale erreicht in einem wirklich klasse Halbfinalmatch gegen Sascha Zverev, 7-6 im dritten, gerade so die Nase vorne gehabt und konnte sich so auf Platz 4 der Weltrangliste vorspielen. Und er ist nur 70 Punkte vor Daniil Medvedev mit 5100 Punkten, aber er ist die Nummer 4 der Welt. Taylor Fritz, wie fandest du seine Saison? Was siehst du für ihn in der Zukunft?
Also der höchstplatzierte Amerikaner. Ich finde es generell wichtig, dass wir einen Amerikaner in den ersten 5 haben. Es ist das gelobte Land des Tennissports mit den meisten großen Turnieren, Grand Slams, US Open, Indian Wells, Miami, Cincinnati. Ja. Also die meisten Master-Turniere in Amerika. Die größte Popularität des Tennissports ist dort. Deswegen brauchen sie einen lokalen Superstar. Ich weiß nicht, ob das Taylor Fritz erfüllen kann, aber zumindest ist er sehr erfolgreich.
Also ich muss ehrlich sagen, Taylor Fritz am Anfang hat er mich nicht so überzeugt. Ich fand ihn sehr langweilig, der Arme. Er ist sehr schüchtern, er ist sehr introvertiert. Er hat so eine monotone Stimme. Das war so die Persönlichkeit. Und dann auch sein Tennis fand ich ein bisschen langweilig. Es war so boom, boom, druff und irgendwie keine Finessen. Aber dieses Jahr, weil ich auch durch meine Arbeit für US-amerikanische Sender ihn näher kennengelernt habe, ihn einige Male interviewen durfte und auch natürlich ein engeres Augenmerk auf ihn habe durch diese US-amerikanische Brille, er hat mich, Boris, komplett überzeugt mit seiner Einstellung. Er ist einer der am härtesten arbeitenden Männer auf dieser Tour. Und ich meine damit nicht die Stunden auf dem Trainingsplatz. Wir reden von den 5 besten Männern der Welt. Die trainieren alle hart, die trainieren alle viel. Aber er trainiert im Sinne von, er will sich verbessern. Er versucht neue Dinge. Er arbeitet an seiner Mentalität. Er hat so hart an seiner Physis gearbeitet. Er war immer einer, der nicht so schnell war, der nicht so gut in Defensivpositionen war. Hat sich extra einen Fitnesstrainer genommen, mit dem er rumgereist ist, um daran zu arbeiten. Versucht ein bisschen häufiger ans Netz zu kommen, ein bisschen mehr Variabilität in sein Spiel reinzubringen. Und das mag ich, ne? Weil die alle arbeiten hart, aber Taylor Taylor Fritz ist so verbissen im Besserwerden wollen, ja, dass er neue Sachen probiert. Und so kenne ich das eigentlich fast nur, klar, Jannik Sinner, aber Novak Djokovic, der auch immer, ich weiß noch, als wir sind der gleiche Jahrgang, Novak war 17 und da hat er schon irgendwelche grünen Säfte getrunken und Yoga gemacht. Wir haben ihn alle ausgelacht, wir waren 17, wollten eine gute Zeit haben. Und das erinnert mich so ein bisschen, nicht in der Obsession wie Novak Djokovic, aber manchmal erinnert mich Taylor Fritz in dieser Hinsicht an Novak Djokovic, weil er so offen ist für neuen Input und auch einer, das sagen alle Amerikaner, in der Umkleide der stärkste Wettkämpfer von allen ist, der dreht durch, wenn er im Schach verliert, wenn er beim Videospielen verliert, der will immer gewinnen, ist ein richtig guter Wettkämpfer und das finde ich hat er vor allem in diesen Matches gegen Zverev gezeigt, darüber werden wir auch noch sprechen. Für meinen Geschmack für nächstes Jahr, wenn er wirklich in die Nähe von Grand Slam Siegen kommen will, dann muss er ein bisschen häufiger ans Netz gehen. Er spielt unheimlich viel durch den Platz und dann sieht man seine Limits gegen Jannik Sinner, der sich so gut bewegt, der kommt dann nicht durch und er müsste ein bisschen öfter auf die Winkel gehen und dann auch ans Netz kommen, sonst sehe ich für ihn schwierig, dass er seinen großen Traum von einem Grand Slam Sieg erfüllt, weil dazu ist es dann fast schon wieder zu eindimensional, wenn wir an jemanden denken wie Sinner und Alcaraz, die vor ihm stehen, die eben diese Sachen schon in ihr Spiel wenig integriert haben. Ich weiß nicht, siehst du ihn als Grand Slam Champion oder wenn ja, was muss er noch in sein Spiel hineinbringen?
Na, ich glaube, der Grund, warum er sich auch nächstes Jahr verbessern wird, ist einfach sein Hunger. Er war lange durchschnittlich, obwohl er einfach mehr talentiert war wie die meisten. Das hatte seine Gründe. Und er hat jetzt angefangen, besser zu spielen, weil er einfach realisiert hat, ich habe noch ein paar Jahre auf der Tour und irgendwann ist es eben vorbei. Und die jüngere Generation hat mich jetzt sozusagen überholt, was Sinner und Alcaraz angeht. Und das schmeckt natürlich einem nicht. Dann auch der Konkurrenzkampf in Amerika mit Shelton, mit Tiafoe, mit Tommy Paul ist gut für die vier Jungs. Also die Älteren, das ist Paul und das ist Tiafoe und das ist Fritz. Die waren in der Jugend zusammen, haben ungefähr all das gleiche Alter. Und da ist es natürlich auch wichtig im Wettkampf, wer ist der Beste, das spornt an. Dann haben sie jetzt einen Jungen.
Ben Shelton, genau.
Ben Shelton, der Vater heißt Brian Shelton, weil ich habe gegen den Vater gespielt. Ja. Und so, ich verwechsel die Vornamen von den beiden immer. Nee, ist Ben Shelton, wo natürlich auch, ja, die Ehre ist ein bisschen gekitzelt, wenn dann so ein Jungsporn so von Null auf Halbfinale US Open, was letztes Jahr der Fall war, und irgendwie kein Mensch mehr über dich redet, sondern über den jungen Shelton. Und das hat, glaube ich, auch den Ausschlag gemacht, warum er dieses Jahr besser war. Und er hat noch, also viele Bereiche, was die Spielintelligenz angeht, die Spielstrategie. Er war früher leicht zu lesen, das macht er jetzt besser. Er variiert das Tempo, er geht auch häufiger ans Netz, spielt man mit dem Rückhand Slice. Und was er auch gut kann, auf allen Belegen. Das muss man noch erwähnen. Also nicht jeder Spieler kann auf allen Belegen sehr gut spielen, aber er hat ein Rasenturnier gewonnen, war im Halbfinale in Wimbledon, bei den US Open im Finale, auch in der Halle in Turin im Finale. Insofern, der kann auf allen Belegen spielen, weil er eben sehr variabel spielen kann und nicht abhängig ist nur von einem Aufschlag oder der Beinarbeit. Also für ihn sehe ich ein sehr gutes 25.
Das freut mich für ihn. Du hast ihn gerade erwähnt. Carlos Alcaraz, ein weiterer Mann, der auf allen Belegen spielen kann, der alles kann, so scheint es, und trotzdem nur die 3 ist. Darüber werden wir jetzt sprechen, denn er hat 2 Grand Slams gewonnen. Er hat die French Open gewonnen, er hat Wimbledon gewonnen. Und er ist, und da sieht man schon diese Lücke, er ist ganze 2000 Punkte vor Taylor Fritz und vor Daniil Medvedev. 2000 Punkte, Boris, das ist ein Grand Slam-Sieg. Also das ist schon eine richtig große Lücke zwischen der Nummer 3 und der Nummer 4.
Ja, Carlos Alcaraz, jedes Tennisherz schlägt da etwas schneller oder höher. Vielleicht der faszinierendste Spieler auf der Welt. Hat die meisten Tennisfans und spielt also auf jedem Belag absolute Weltklasse. Gewinnt 2 Grand Slam-Turniere, Finale von Olympia und ist nur die Nummer 3. Das gibt's also nicht. Normalerweise, es gibt Jahre, wo es gelangt hat, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Oder also mit 2 warst du garantiert die Nummer 1 der Welt, dieses Jahr nicht. Siehst du mal, wie eng umkämpft die absolute Spitze ist. Ja, er hat eigentlich alles richtig gemacht, nur nicht häufig genug. Also ihm fehlt zu Zverev und auch Sinner. Ja, die Konstanz, dass also jedes Turnier, was er spielt, mindestens Halbfinale oder Finale oder sogar gewinnt. Wenn er sein bestes Tennis spielt, ist er für mich der beste Spieler der Welt. aber er spielt sein bestes Tennis nicht häufig genug. Mhm. Ist auch verletzungsanfällig gewesen, wobei sich das gelegt hat. Dieses Jahr war er eigentlich relativ verletzungsfrei. Mhm. Aber er hat doch höhere Frequenzen. Sprich, er hat auch mal wirklich schwache Matches, wo er viele unerzwungene Fehler macht, wo er einfach nicht die Konstanz hat, weil er vielleicht auch nicht Lust hat, Tennis zu spielen. Ich finde, bei Carlos merkt man emotional, er hat richtig Bock auf das Match oder er hat eben keinen Bock auf das Match. Und da sind Zverev und Sinner konstanter in ihren Leistungen, dass sie auch mal gewinnen, wenn sie jetzt nicht besonders gut spielen oder richtig Lust haben. Aber er tut der Tennisszene unglaublich gut. Es gibt jetzt einen Generationswechsel. Djokovic und Nadal und Federer, es sind nicht mehr absolute Weltspitze meines Erachtens. Und da brauchten wir 9 oder eben 2 neue. Und auch eben von dieser jungen Generation. Und da ist eben Alcaraz, war so der Erste vor 2 Jahren, der die Grand Slam Turniere dann gewonnen hat. Das Erste in New York und Wimbledon letztes Jahr, wo sozusagen die Brücke gegangen wurde von den alten Superstars auf einen neuen. Deswegen war auch, glaube ich, eine enorme Belastung für ihn jetzt, die Tenniswelt sozusagen zu tragen. Und das geht natürlich nicht unfallfrei. Da hast du mal Aussetzer, hast auch nicht die Lust und willst auch mal nach Ibiza gehen für ein Wochenende und so. Das ist alles menschlich und nachvollziehbar. Das muss er auch tun, weil wir brauchen Alcaraz und das nur noch 10 Jahre.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Es war so viel Hoffnung auf ihm und ich glaube, es wird für ihn gut sein für die Saison 2025, dass Jannik Sinner so ein dominanter Nummer-1-Spieler war in dieser Saison 2024, denn dann ist vielleicht ein bisschen Druck von ihm weg. Du hast es gerade angesprochen, diese Unkonstanz von Carlos Alcaraz. Wenn er schlecht spielt, mein Gott, spielt der schlecht. Der kann ja dann teilweise keine Vorhand mehr ins Feld spielen. Yeah. In dem Novak Djokovic-Spiel bei den Olympischen Spielen, ich habe das Match kommentiert fürs ZDF, wir haben es irgendwann aufgehört zu zählen, der hat 36 Return-Fehler gemacht. Ja. Return-Fehler auf Sand, 36. Boris, ich meine, du warst ein 1000-mal besserer Spieler als ich, aber hattest du mal Matches, wo du wirklich gar keinen reingespielt hast als Grand-Slam-Champion?
Kurze Antwort, ja, das gibt's. Das gibt's. Allerdings sollte dir das nicht im Finale der Olympischen Spiele passieren und auch noch über 2 Sätze. Mhm. Das war jetzt nicht 5 Sätze, sondern 2. Und nee, das ist eben auch Carlos Alcaraz, dass er einfach also manchmal seine Emotionen nicht kontrollieren kann. Und dann kommen die leichten Fehler. Er hat kein B-Spiel. Er hat weder 1+ oder ein A-Spiel und man kann kaum gegen ihn spielen aufgrund auch seines Druckes, den er auf den Ball auslöst oder sein Topspin, auch seine Geschwindigkeit. Der macht Turnen auf dem Tennisplatz teilweise. Also wie der in die Ecken rutscht und hochspringt. Also das sucht seinesgleichen. Aber das geht A auf den Körper und B eben, was seine Emotionalität angeht, auf die Psyche. Meines Erachtens hat er einen schlechten Turnierplan dieses Jahr. Viel zu viel. Mhm. Das ist für mich eine Diva, also im positiven Sinne. Er ist ein wahrer Künstler und den darf man nur rauslassen, wenn es wirklich zählt. Also der muss brennen.
Ah, ja.
Der soll
ja,
eher im Turnier oder 2 weniger spielen als 2 oder 3 zu viel, weil dann siehst du einen durchschnittlichen Carlos Alcaraz und das willst du nicht. Ich meine, Zverev und Sinner freuen sich, aber wir als Tennisfans, wir wollen einen hundertprozentig guten Alcaraz sehen und das geht aber nicht jede Woche. Und deswegen muss sein Team, also allen voran sein Trainer Carlos Ferreira, den ich als einen der besten Trainer der Welt einstufen will, die müssen, ich sag's mal ganz deutlich, weniger aufs Geld schauen und mehr auf die Titel, auf die Weltrangliste. Ich glaube, die Antrittsgagen und auch jetzt in der Offseason wird da einige Exhibition spielen. Das machen die anderen 2, 3 nicht, weil einfach die Angebote so gut sind. Ich rede 7-stellige Angebote für ein Spiel. Da würden wir beide auch noch mitspielen, glaube ich. Da musst du als Trainer, also als Agent wirklich Nein sagen. Du musst den Spieler führen, auch schützen, dass das noch 5 oder 10 Jahre so anhält, weil dann verdienst genügend Geld. Also nicht alles in einem oder 2, sondern das Staffeln, weil die Priorität muss immer sein, Grand Slam Sieg und die Nummer 1 der Weltrangliste. Und dazu brauchst du einen besseren Plan, wie es dies Jahr hatte.
Ja, vor allem, er ist ja keine Emma Raducanu. Bei Emma Raducanu war es ja so, sie kam aus dem Nichts, sie hatte keine Erfolge vorher vorzuweisen, sie hat kaum Erfolge danach vorzuweisen. Da kann ich es verstehen, dass die Manager und das Team sagt, nimm alles mit, was du kannst. Wir wissen nicht, was in den nächsten 10 Jahren kommt. Aber Carlos Alcaraz, der hat gezeigt, dass er die nächsten 10 bis 15 Jahre, je nach körperlicher Verfassung, den Tennissport dominieren kann. Und da muss man ein bisschen längerfristiger planen und nicht jedes einzelne Euro-Stück mitnehmen, das auf der Straße liegt. Aber es ist immer leichter gesagt als getan, weil wenn man mir 1 Million Euro für einen Showkampf geben würde, dann weißt du aber Bescheid, dass ich auf einem Bein da angehüpft kommen würde. Deswegen ist das schwierig. Die eine Sache, die ich dich fragen muss.
Aber ich finde das ein wichtiger Punkt. Ich finde das ein wichtiger, ja. Unterbreche eben, dass du den Anreizen des Geldes widerstehst. Du brauchst dein Umfeld.
Okay.
Ich hatte das als 17, 18-Jähriger, der Hysteriak, der hat wirklich aufgepasst, dass ich jetzt nicht überfordert wurde und verheizt, hat man immer so schön gesagt, verheizt wurde, einfach jedes Turnier zu spielen, jedes Exhibition, weil in der ähnlichen Situation ist Carlos Alcaraz, die Angebote müssen unglaublich sein, aber da muss Manager und Vater und Trainer dieses wunderbare Wort Nein mal aussprechen und ihren Schützling, ihren Sohn, ihren Spieler schützen.
Ja, das kürzeste, schwerste Wort der Welt auszusprechen.
Ja.
Aber eine Sache muss ich dich wirklich fragen, weil ich habe darüber nachgedacht heute. Zum Beispiel, wir haben über Daniel Medvedev gesprochen, der sollte ein bisschen näher an die Linie, ein bisschen aggressiver retournieren, die Vorhand, Aufschlag, bla bla bla. Taylor Fritz, er muss ein paar mehr Winkel spielen, er muss ein bisschen öfter ins Netz. Es sind ganz klare Sachen, die man auf dem Trainingsplatz anwenden kann. Ne? Ich als Trainerin, du als Trainer würdest hingehen mit Taylor Fritz, du hättest Übungen im Kopf, die du mit ihm machen könntest, damit er besser wird. Was kann Carlos Alcaraz besser machen im Training, um konstanter zu werden? Es ist wirklich eine Sache von Planung, ne? Weil es ist eigentlich nichts, was man auf dem Trainingsplatz ändern kann, oder?
Also ich glaube, dass Carlos Alcaraz fast zu viele Möglichkeiten hat. Also der kann den Punkt in 5 verschiedenen Variationen gewinnen. Da ist eher die Frage, wie spielst du gegen welchen Gegner? Also, dass du sozusagen einen Plan A hast, deine Strategie, und das häufig genug einwenden. Ja, er spielt den Stopp manchmal zu früh oder spielt den Rückhand Slice oder geht ans Netz, aber das soll er tun. Er ist für mich ein kreativer Spieler, der einfach losgelassen werden muss. Dazu brauchst du aber eine 100%ige körperliche und geistige Frische. Und das kannst du nicht haben, wenn du jede Woche Tennis spielst. Das ist mein Punkt. Also bei ihm, die machen alles, was den Tennissport angeht, richtig. Die trainieren richtig, die Variation stimmt, die Fitness stimmt jetzt auch. Aber ihm muss man ab und zu auch eine Pause gönnen. Und dann werden wir auch Alcaraz nächstes Jahr sehen, der unglaublich viele Turniere gewinnen wird, wenn er körperlich und geistig fit genug ist. Da gibt es jetzt keine Verbesserung im Sinne von die Rückhand klappt nicht oder die Vorhand, sondern die machen alles richtig, nur weniger davon.
Ja, also kurz gesagt, mehr Ibiza, weniger Showkämpfe für Carlos Alcaraz.
Das wird er, glaube ich, gerne hören, ne?
Ja, das hätte ich mir gewünscht, dass mir das mal ein Trainer gesagt hätte. Ja, Andrea, mehr Ibiza, weniger Showkämpfe. Und wir gehen zum nächsten, zu Alexander Zverev, der eine tolle Saison hatte, leider wieder kein Grand Slam, aber man muss es sagen, eine außergewöhnlich gute Saison gespielt hat. Er ist 800 Punkte vor Carlos Alcaraz. 800 Punkte sind nicht so viel in diesen Gefilden, in denen die beiden sich bewegen. Es ist ein Halbfinale bei einem Indian Wells, bei einem Masters-Turnier, vielleicht ein Finale. Aber es ist doch ein ganz guter Abstand, und das hat er sich erspielt durch sein Halbfinale beim Australian Open, Finale French Open, 2 Master-Titel gewonnen. Also er hat wirklich viele, viele Sachen spielerisch unheimlich verbessert, muss ich sagen. Aber dieser so stark begehrte Grand Slam-Titel ist wieder nicht für ihn dabei gewesen. Boris, wie siehst du Saschas Saison 2024 und was siehst du für ihn auch 2025 zukommen?
Erstmal ein Riesenkompliment. Das war für meinen Geschmack seine stärkste Saison, seine konstanteste Saison. Das musste man nicht erwarten nach seiner schweren Bänderverletzung, also doppelt dreifacher Bänderriss vor 200 Jahren in Paris. Also dass er nochmal so zurückkommt, haben wir alle gehofft und uns erwünscht, aber dass er es schafft, das war nicht zu erwarten. Und er hat, glaube ich, Erwartungen übertroffen. Muss man ganz klar sagen, er steht auch zu Recht auf der 2, weil er nach Sinner die meisten Spiele gewonnen hat, das muss man auch mal sagen, also die meisten Matches auf dem Platz hat er gewonnen, die zweitmeisten. So, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass er natürlich die großen Matches, die er verloren hat. Mhm. Wenn du 2-0 Sätze im Halbfinale in Melbourne gegen Medvedev führst, dann musst du den Sack zumachen. Mhm. Wenn du 2-0 Sätze gegen Fritz in Wimbledon im Viertelfinale führst, dann musst du auch das Match gewinnen. Wenn du 2-1 Sätze führst gegen Alcaraz im Finale von Roland Garros, auch da musst du eigentlich das Match gewinnen, um dann den Unterschied zu machen. Und auch das Viertelfinale in US Open gegen Fritz, hat er selber gesagt, das war sein schlechtestes Match des Jahres. Das darf dir im Viertelfinale einfach nicht passieren. Und das ist so ein bisschen schade, weil er einfach unglaublich gut gespielt hat, um ins Finale oder Halbfinale zu kommen. Und dann die große Chance, die er hatte, also es war nicht so, dass die Gegner besser waren oder gegen ihn gewonnen haben, sondern er hat das Match verloren. Das heißt, der wird sich jetzt im Urlaub Gedanken machen, wie kann das sein? Was fehlt mir noch, um den ultimativen Schritt zu machen? Das ist ein Grand Slam-Sieg. Er hat die Klasse, er hat das spielerische Potenzial, er hat die Fitness. Aber was fehlt ihm? Da können wir uns gerne erstmal ein bisschen unterhalten, was ihm fehlt. Weil er ist jetzt auch in einem Alter, wo es machen muss. Also Alcaraz und Sinner werden eher stärker. Ich kann da noch 3-4 Namen sagen, die 19, 20, 21 Jahre alt sind, die an die Tür klopfen, die nächstes Jahr noch besser werden. Das heißt, für mich muss Sascha in den nächsten 18 Monaten eben diesen Grand Slam Sieg haben, weil danach wird es deutlich schwieriger, als momentan der Fall ist.
Woran liegt es denn? Also du hast gesagt, er wird jetzt im Urlaub sein, er wird auf den Malediven sein mit seiner Familie, seiner Freundin und er wird sich vielleicht Gedanken darüber machen, vielleicht wird er erst darüber nachdenken, wenn er anfängt, wieder auf dem Platz zu stehen und für die nächste Saison zu trainieren. Woran liegt es denn oder was kann er denn, wie kann man denn mental, das ist jetzt schwierig, du kannst das wahrscheinlich gar nicht so gut beantworten, weil du ja den Grand Slam sofort gewonnen hast, als du noch so jung warst. Aber er ist jetzt 28 oder er wird 28 nächstes Jahr. Das ist bei weitem nicht alt, um Gottes Willen. Er hat noch viele Jahre auf der Tour vor sich. Er hat riesenspielerische Schritte gemacht dieses Jahr. Verbesserte Vorhand, verbesserter Aufschlag. Er kommt häufiger ans Netz. Er zwingt sich näher an der Linie zu stehen. Aber wie kannst du jemanden dazu bringen, in diesen Momenten, in diesen großen Momenten, du sagst es, die Viertelfinals bei Grand Slams, die Finals bei Grand Slams, wie kannst du jemanden dazu bringen, da sein bestes Tennis zu spielen oder da aggressiv zu sein? Ich finde das wirklich schwierig. Ich war nie in der Situation, deswegen bist du der perfekte Experte dafür. Ja. Aber ich finde das wirklich herausfordernd. Ich finde es nicht so leicht.
Ich glaube, es ist eine Frage der Mentalität und der Psychologie. Wenn du 2 Sätze führst im Halbfinale von Melbourne und dann verlierst, ist nicht, weil du sportlich nicht gut genug warst und weil der Gegner plötzlich aufgedreht hat, sondern weil irgendwas mit deiner Psyche passiert ist, was dir nicht mehr erlaubt, so zu spielen wie in den ersten beiden Sätzen. Ich kenne Sascha gut, aber ich stecke nun auch nicht drin. Also ich kenne sein Umfeld, ich kenne seinen Vater, ich kenne seinen Bruder. Seine Freundin und also die machen wirklich alles für den Sport. Die Frage ist, reicht das aus? Jetzt hatte Sascha schon einen Trainer namens Lendl. Er hatte einen Trainer namens Ferrero. Er hatte einen Trainer namens Ferrer. Er hatte einen Trainer namens Bruguera. Da waren schon Top-Leute dabei. Die haben aber alle das Boot nach einem halben, dreiviertel Jahr verlassen. Und das hat seine Gründe gehabt. Im Detail weiß ich nicht, was das war. Aber die Konstante in seinem Umfeld war immer sein Vater. Und die Sprache im Camp von Zverev auf dem Tennisplatz ist Russisch. Jetzt können die genannten Trainer die Sprache nicht. Das heißt, irgendwann fragst du dich, hat jetzt der Vater ihm auf Russisch was anderes gesagt, was ich auf Englisch oder Deutsch oder Spanisch? Wahrscheinlich wohl. Sonst hätten ja diese Trainer eben die Position nicht verlassen. Jetzt hat der Vater alles richtig gemacht, nochmal. Also Kompliment an den Vater, wie er eben beide Söhne trainiert hat. Und wir reden ja nun auch Leiden auf hohem Niveau. Nummer 2 der Welt ist ein Traum. Das würden 10.000 Spieler gerne dieses Problem haben, nur die Nummer 2 zu sein und nur ein Grand Slam-Finale erreicht zu haben. Wir sprechen aber über ein ganz spezielles Problem, die Nervenstärke zu behalten, wenn du 2 Sätze vorne bist im Grand Slam, um dann so weiterzuspielen, so zu Ende zu spielen und nicht hoffen, dass der Gegner dann die Bälle verschlägt, weil das passiert dann nicht im Finale. Jetzt hast du meinen ersten Titel angesprochen mit 17, aber glaube mir, mit 18 den zu verteidigen, war die schwierigste Aufgabe im Tennissport,
ja,
weil es gab es auch noch
viel
nicht.
Schwieriger, genau.
Viel schwieriger, einen Grand Slam zu verteidigen, als ihn erstmals zu gewinnen. So, und da brauchst du schnell ausgedrückt eine mentale Stärke, aber das fängt im Alltag an. Du musst sozusagen mehr Verantwortung im Alltag übernehmen für alles, was du tust, weil ich habe manchmal den Eindruck bei Sascha, er ist dann nicht mutig genug oder er ist dann nicht verantwortungsbewusst, sondern er lässt es über sich ergehen, sozusagen, dass er dann sich zurückzieht auf dem Platz, etwas passiver wird, etwas weiterhin in die Grundlinie. Also es ist bemerkenswert, wenn man die Statistik anguckt, wo er bis 2 Einsätze steht auf dem Platz, nämlich kurz in der Grundlinie, und wo er dann im 4. oder 5. Start steht, nämlich 3-4 Meter hinter der Grundlinie. Das heißt für mich Passivität, aber das ist ja nicht körperlich entschieden, sondern geistig. Irgendwas fängt bei ihm geistig an zu haken, dass er sich nach hinten zieht und somit dem Gegner freie Luft hat, nach vorne zu kommen. Und das ist das Problem, was Sascha im Finale oder im Halbfinale hat. Wie ist das zu lesen? Die werden sich alle Gedanken machen. Ich meine immer noch, dass da ein Supercoach eine Rolle spielen kann. Das Problem ist nur, die hatten schon ein paar. Die Tenniswelt ist ja auch klein und wir reden ja auch miteinander, warum das jetzt nicht mit Sascha oder mit XYZ geklappt hat. Und da gab es schon einige Gründe, die kann ich jetzt hier auch nicht ins Mikro sagen. Aber der Vater ist schon sehr dominant und die Mutter sehr dominant. Und das ist auch richtig so, das ist ein Familienunternehmen. Sascha und Mischa, Zverev Tennisspieler, verstehe das alles. Die haben 90% alles richtig gemacht, aber dieses 1%, das fehlt.
Ich habe die Befürchtung oder ich glaube, dass wir auf dieses Thema immer wieder zurückkommen werden in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Ich glaube, dass das uns begleiten wird. Ist ja klar, wir haben als deutsche Tennisfans ein Rieseninteresse daran, dass er einen Grand Slam holt. Und nicht nur ein Interesse, sondern auch, ich glaube schon, dass er es, also was man ihm gar nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht hart arbeitet. Der ist eine Art, der so hart arbeitet, der so viele Stunden im Gym verbringt, auf dem Platz verbringt. Er hat Diabetes, das darf man auch nicht unterschätzen. Der lebt mit dieser Krankheit seit Ewigkeiten und hat diese Erfolge vorzuweisen. Es ist schon, genau wie du sagst, zu 99,999% eine unglaubliche Karriere. Und ich glaube, er selbst ist ja unzufrieden, dass er nicht diesen Grand Slam hat. Es ist ja nicht so, dass alle anderen ihn klein machen, sondern er möchte es so sehr. Und manchmal habe ich das Gefühl, in dem Moment, wo es ihm nicht mehr so wichtig wird, dann wird es kommen. Aber es ist ihm natürlich so wichtig. Deswegen ist das so eine verzwickte Situation. Wir werden noch zu Genüge über Alexander Zverev sprechen, da bin ich mir sicher. Wir müssen noch einmal kurz über die Nummer 1 der Welt, den Spieler der Saison 2024 sprechen. Und es zeigt sich in den Punkten, Boris Jannik Sinner ist die Nummer 1 und er hat, ich konnte es gar nicht glauben, als ich da drauf geguckt habe, er hat 4000 Punkte Vorsprung vor Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. 4000 Punkte, das sind 2 Grand Slam Siege. Also um Jannik Sinner einzuholen, müsste Alexander Zverev die Australian Open und die French Open gewinnen und Jannik Sinner dürfte gar nicht mehr spielen bis Wimbledon. Dann könnte er ihn vielleicht einholen. Das ist schon eine dominante Saison, oder?
Also das erinnert mich an die Klasse von Djokovic, von Nadal, von Federer in ihren guten Jahren. Das war ein Jahr, was Jannik Sinner abgeliefert hat. Der sucht seinesgleichen, eine der großen Tennisjahre in der Geschichte unseres Sports. 2 Grand Slams gewonnen, ATP-Finale gewonnen, Davis Cup für Italien gewonnen. Insgesamt 9 Finals, 8 davon gewonnen. Darunter auch einige Masters-Turniere in Miami und in Cincinnati dieses Jahr. Also auf Rasen hat er das Halle-Turnier gewonnen. Insofern, also auf jedem Belag, außer auf Sand, muss man erwähnen. Also ich halte das vielleicht für den schwächsten Belag bei Sinner. Da war er Halbfinale Paris, aber sonst kein Turnier gewonnen. Also da wäre noch so ein bisschen Luft nach oben, aber du hast dich Punktzahl angesprochen, ich habe die Turniersiege angesprochen. Also dieses zu wiederholen, gilt jetzt die Konzentration, kaum vorstellbar, aber Sinner traue ich es zu und warum? Ich traue Jannik Sinner das zu, weil er bis jetzt nicht abgehoben ist. Er gewinnt jetzt oben, es spricht, dass er noch mehr arbeiten muss und mehr trainieren. Er hält die Davis Cup Trophäe zum zweiten Mal für Teil nach oben und sag mal, konzentriert sich schon wieder in der Vorbereitung für Melbourne, was er machen muss. Also er feiert gar nicht, er übertreibt nicht in seinen Siegesarien. Er hat einen perfekten Turnierplan. Er spielt mit Abstand am wenigsten Turniere, hat aber die meisten Match gewonnen. Und das 79 an der Zahl bei 6 Niederlagen, also 85 Matches gespielt. Das ist das meiste. Und davon eben 79 gewonnen. Also der Turnierplan ist perfekt. Da können alle was davon lernen. Und was hat er noch? Er hat einen super Trainer namens Darren Cahill. Ich halte ihn momentan für den besten Trainer der Welt. Weil der hat Grand Slams gewonnen mit Simona Halep, mit Andre Agassi, mit Brad Gilbert hat er trainiert und jetzt eben mit Jannik Sinner. Das musste er erstmal machen. War selbst ein sehr guter Tennisspieler, aber als Trainer hat er also unglaublich vieles gewonnen. Und dann hast du einen Trainer namens Simone Viannozzi. Das war eine überraschende Wahl bei Jannik Sinner vor 2 Jahren. Den kannte keiner so richtig, aber Jannik kannte ihn. Und das ist ja das Wichtigste, der sozusagen fast jede Woche bei ihm ist. Und die Kombination, du hast einen erfahrenen, ja fast weißen Supertrainer an der Seite und du hast einen emotionalen Italiener, der wirklich alles für dich macht. Also da ist das Umfeld perfekt organisiert. Auch finde ich die Rolle der Eltern ganz wichtig, nämlich die haben keine Operative. Also die Eltern kommen zum Halbfinale und zum Finale und sitzen in der Spielerbox und sitzen in der Players Lounge, aber haben keine Aufgaben im Sinne von Trainer oder Manager oder Aufpasser oder sonst wie. Das heißt, die können ihre Rolle als Elternteil auch erfüllen bei Jannik Sinner, was bei so einem jungen Mann, der ist 23 Jahre jung, wichtig ist. Ich meine, weißt du, was in Italien abgeht? Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie Becker in den 80er Jahren in Deutschland oder Diego Maradona in Argentinien oder also absolute Superstars in ihrem Sport, in ihrem Land. Und was macht Jannik Sinner jetzt im Urlaub? Er fährt nicht in Malediven, er geht nicht nach Ibiza, er geht in die Dolomiten zurück, da wo er herkommt und verbringt Zeit mit seinen Freunden, fährt ein bisschen Ski, um runterzukommen. Muss man vorstellen, der könnte jetzt mit seinem Privatflugzeug überall hinfliegen, keiner wird's mehr. Der geht in die Berge zurück, um runterzukommen, um mit seinen alten Kumpels ein bisschen Ski zu fahren. Ist das nicht wahnsinnig?
Ja, er hat, man muss es leider so sagen, er hat die perfekte Persönlichkeit, um lange nachhaltig erfolgreich Tennis zu spielen. Warum, du hast es genau richtig gesagt, warum ist das so wichtig? Er hat keine hohen Höhen, er hat keine tiefen Tiefen. Wenn er mal verliert, sagt er, der andere hat besser gespielt, ich muss härter arbeiten and he moves on. Wenn er gewinnt, ja, schön, dass ich hier Australian Open gewonnen habe, mein erstes Grand Slam, Novak Djokovic besiegt habe, aber ich muss jetzt härter arbeiten, weil die anderen wollen mir das wieder wegnehmen. Er hat die perfekte Persönlichkeit, er dreht nicht durch nach oben hin, er dreht nicht durch nach unten hin und Boris, er hatte diese schwarze Wolke, dieser Doping-Sache über seinem Kopf und hat trotzdem emotional komplett neutral dieses Jahr unglaublich über die Bühne gebracht. Er hat gesagt, ja, ich konnte teilweise nicht schlafen, ja, es hat mich total aufgewühlt. Aber wenn das Jannik Sinner psychisch aufgewühlt und nicht schlafend ist, wie ist Jannik Sinner mit dieser schwarzen Wolke weg vom Himmel, blühender Sonnenschein und er kann schlafen und er ist psychisch nicht aufgewühlt? Was kommt dann noch auf uns zu? Wie soll er noch mental stärker werden?
Also ich kenne Jannik sehr gut, schon seit vielen Jahren. Bin auch so Teil in seinem näheren Umfeld oft gewesen. Und er hat das aber gelernt. Also er ist nicht so geboren, er ist auch nicht so aufgewachsen, sondern hat hart an seiner Mentalität, an seiner Konzentrationsfähigkeit trainiert. Das vielleicht im Unterschied zu Carlos und zu Sascha. Eben seine Mentalität ist stärker, weil er sie trainiert. Du kannst Disziplin auch trainieren, du kannst Konstanz trainieren und du kannst auch die Prioritäten so setzen. Er spricht immer davon, dass er kein besserer Mensch ist, weil er jetzt plötzlich sehr, sehr vermögend und sehr erfolgreich ist. Ich meine, das lebt er aus. Das kann ich nicht von anderen Tennisspielern behaupten. Ich nenne jetzt keine Namen. Also er sieht sich nur als sehr guter Tennisspieler, nicht als Superstar oder besonderer Mensch oder sonst wie. Er ist besonders, sonst hätte er diese Erfolge nicht gehabt, aber er lebt das nicht aus. Und das ist vielleicht seine größte Qualität, wenn du mit seinen Eltern gesprochen hast. Also wunderbare Menschen, auf dem Boden der Tatsachen geblieben, nochmal, nicht übertrieben. Der Vater fährt noch keine Ferrari, da gibt's keine Golduhr, da gibt's nicht das Sommerhaus in Sardinien oder sonst wo. Die leben noch da, wo sie hergekommen sind. Also eine ideale Grundlage für Jannik, eben dieses Niveau noch jahrelang zu halten. Alle anderen Sachen sind menschlich. Natürlich will man sich ein tolles Auto und eine tolle Uhr kaufen, wenn man Lust drauf hat. Aber bei Sinner ist das eben anders. Und deswegen finde ich das bemerkenswert, wie er aus den letzten 2 Jahren wirklich gelernt hat, wo er, ja, vor 2 Jahren war Alcaraz, der neue Star am Sternenhimmel. Und derjenige, der verloren hat, war eben Sinner im Halbfinale oder im Finale oder im Viertelfinale. Aber er wurde dadurch besser. Vielleicht taten ihm die Niederlagen damals gut und ist dadurch heute fast unschlagbar geworden. Es sei denn, Alcaraz hat seinen besten Tag. Und das macht es aus. Und ich glaube auch mit dem Alter, dass wir noch jahrelang einen Sinner in der Weltspitze haben, ob jetzt eins oder zwei oder drei, weiß ich nicht, aber ich glaube, er ist die Konstanz in Person und die anderen müssen ihn schlagen, er wird nicht das Match verlieren.
Ja, das ist absolut so und man muss auch sagen, eine Sache, die mich unheimlich fasziniert hat bei Jannik Sinner, die für diejenigen, die jetzt denken, ja, er ist halt so ein konstanter Typ, deswegen steht der Nummer 1 und hat 2 Grand Slams gewonnen. Ich saß bei seinem Halbfinale US Open Courtside, das ist meine absolute Lieblingsposition, wenn ich da kommentieren darf, man sitzt direkt neben dem Platz, man sieht die Geschwindigkeit und sowas habe ich noch nie gesehen, Boris, selbst nicht bei einem Novak, selbst nicht bei einem Rafa, vielleicht bei einem Roger. Es kam Tiebreak, 2. Satz, es stand Satz beide, 3. Satz, Tiebreak und Jannik Sinner spielt 10 km/h schneller. Und wir haben ja die Hawkeye-Leute, ich habe direkt gefunkt an die Hawkeye-Leute, sag mal, es sieht aus, als würde Jannik Sinner schneller spielen, stimmt es, kam zurück direkt, ja, 7 Meilen pro Stunde ist die Geschwindigkeit nach oben gegangen, im
genau.
Tiebreak.
Yeah. Ja.
Um 1-2 Sätze runterzugehen.
Ja.
Und das war wirklich, also es hat nicht nur was mit der Mentalität und der Konstanz zu tun,
na,
sondern
doch,
es ist unglaubliche. Ja,
müssen,
stimmt eigentlich.
Weil
ja.
du entscheidest ja, und wir sprachen bei Sascha davon, dass er eher zurückzieht.
Mhm.
Das entscheidest du ja im Kopf. Das ist eine Mentalitätsfrage, wo du mit Mut nach vorne gehst, unter Druck, und die meisten gehen aber nach hinten, wenn sie Druck haben. Sinner und Alcaraz geben mehr Gas. Bei Alcaraz geht er manchmal in die Wicken, aber trotzdem, trotzdem schlägt er schneller unter Druck und auch Sinner schlägt schneller. Das ist eine mentale Entscheidung. Ob das lernen kannst, weiß ich nicht. Es gibt Menschen, die sind unter Druck so, die meisten gehen zurück. Die meisten haben Schiss unter Druck und bei Sinner und bei Alcaraz das Gefühl, die haben keinen Schiss. Die gehen nach vorne, die werden aggressiver, die spielen schneller und ich wusste nicht, dass der 10 Kilometer schneller spielt, aber genau das ist das Beweis.
Ja, 7 Meilen pro Stunde, das war unglaublich. Boris, ich habe noch eine Frage für dich. Wir haben über die Top 5 gesprochen, das war mir jetzt schon ein Fest. Aber gibt es jemanden, den du irgendwo im Hintergrund deines Unterbewusstseins, wo du ein Auge drauf hast und sagst, Leute, jetzt als Insider, das ist jemand, auf den ihr Acht haben solltet für die Saison 2025, vielleicht schon für die Australian Open, für das erste große Turnier des Jahres. Gibt es da jemanden?
Über Djokovic sprechen wir noch nachher, ne? Sonst hätte ich den jetzt erwähnt.
Djokovic, wir haben gar nicht so viel Zeit, aber Djokovic reden wir noch, genau, weil er hat ja Coaching-News gehabt.
Genau, weil für mich ist die Frage, wo war dies Djokovic? Wohin geht seine Reise nochmal, vielleicht in seinem letzten Jahr, aber danach reden wir drüber. Also ich habe natürlich ein paar Spieler im Kopf, die in den ersten 5 sind halt nur 5 Plätze, ne? Und nicht 7 oder 8, insofern ist das Problem. Ich nenne mal 3 Namen, die ich auf der Liste habe, vielleicht 4, die das Alter haben, die Generation, die für mich die Zukunft des Tennis sind. Und da fange ich mal an mit dem Franzosen Arthur Fils.
Okay.
Der gefällt mir sehr gut, wie er Tennis spielt.
Starke Vorhand, starker Aufschlag, sehr athletisch.
Genau, wie er doch einige Attribute hat, die die anderen nicht haben. Er kann unglaubliche Geschwindigkeit bekommen in seinen Schlägen. Der Ball geht nicht immer rein und auch der Plan muss stimmen und so weiter. Aber der kann Tennis spielen, wie es ganz wenige können. Ich finde Ben Shelton jemand, den ich sehr schätze und wo ich auch wirklich Luft nach oben sehe, auch da. Das Umfeld, er braucht vielleicht einen Supercoach neben seinem Vater und so weiter, auch die Planung. Ja. Aber an guten Tagen ist er auch sehr schwer zu spielen. Ich sehe den Engländer Draper.
Ja.
Ich finde, der hat auch alles, was man braucht, um mindestens in die Top 10 zu kommen. Von der Einstellung, von der Dynamik, von der Power, auch die Leidenschaft, die er hat. Aber auch da muss ich gucken, ob das Umfeld das Richtige ist für den nächsten großen Schritt. Und zu guter Letzt nenne ich auch meinen ehemaligen Schützling Holger Rune, der auch also von den sportlichen Fähigkeiten also in die Top 10 gehört, vielleicht nach oben. Aber auch da muss das Umfeld stimmen. Der hat doch einige Trainerwechsel dieses Jahr gehabt. Ich war einer davon, bin aber freiwillig gegangen, weil ich mit dem Umfeld nicht mehr so gut konnte. Spare mir die Details. Aber auch da ist es wichtig, diesen talentierten, guten Tennisspieler zu schützen, weil was das spielerische Potenzial angeht, gehört Rune mindestens in die Top 10, vielleicht sogar noch höher.
Ja, absolut. Also das würde ich alles unterschreiben. Arthur Fils, großer Nachteil für ihn. Er ist Franzose, tut mir leid für ihn. Wir müssen ein bisschen gegen unsere Nachbarn schießen. Ja. Jack Draper, mein absoluter Lieblingsspieler dieser Saison. Ich finde ihn so absolut putzig, wie er einfach sich in diesem Halbfinale gegen Jannik Sinner ständig erbrochen hat und dann trotzdem weitergespielt hat. Da hat er mein Herz gewonnen. Ich liebe ja so Spieler und Spielerinnen, die ganz offensichtlich leiden und so tun, als wäre nichts. Da habe ich eine große Schwäche für. Ben Shelton, finde ich, ist, der hat diese Mentalität. Der ist ein Siegertyp, ne?
Genau.
Und manchmal schießt er übers Ziel hinaus, finde ich. Und ich finde auch, er könnte noch ein bisschen an der Struktur seines Spieles arbeiten. Ja. Ich glaube, das meinst du auch mit einem Coach, der ihm vielleicht taktisch ein bisschen was beibringt. Aber wenn er auf dem Platz steht, der glaubt, er ist der Beste, ne?
Ja.
Der glaubt, er, ich bin hier die Nummer eins. Ich verstehe gar nicht, warum Sinner 11.000 Punkte hat. Eigentlich sollte ich 12.000 haben. Und das braucht man einfach.
Ja.
Holger Rune, tut mir leid, Boris. Ich liebe Holger Rune. Ich bin ein Riesenfan, aber der muss sich langsam zusammenreißen, weil er ist noch jung. Aber wie du sagst, es kommen halt Jüngere schon hinten ran. Und die anderen, die in seinem Alter sind, die Alcarazes, die Sinners, die haben sich inzwischen ein stabiles Umfeld aufgebaut. Und bei Holger Rune ist komplettes Chaos und da muss er zu Potte kommen, weil im Tennis geht die Zeit schnell vorbei, leider.
Nee, da hast du recht, vom Talent her, also von dem Spiel wird es eine Möglichkeit.
Talent auf jeden Fall.
Gehört dazu, aber das Umfeld muss natürlich passen.
Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir haben schon natürlich gnadenlos überzogen, aber ich möchte dich noch dazu
wir
fragen.
Wir fangen ja gerade erst an, Mensch, wir reden ja über die Damen.
Ja, das, ich glaube, das müssen wir in einem zweiten Teil machen, weil wir haben natürlich komplett überzogen, aber das macht gar nichts, weil es macht so Spaß, mit dir über Tennis zu sprechen. Ich könnte 10 Stunden da so sitzen. Super Coaches, du hast es immer mal wieder erwähnt, sie machen den großen Unterschied bei diesen Stars, die machen einen Unterschied zwischen Jannik Sinner, der ein Top-5-Spieler ist und gut dabei ist, zu Jannik Sinner, der nur 6 Matches im Jahr verliert, davon 3 gegen Carlos Alcaraz, kein einziges Match in 2 Sätzen verloren hat im Jahr 2024. Und der Unterschied ist Darren Cahill. Ne? Der Unterschied warst du bei Novak Djokovic und der Unterschied soll jetzt Andy Murray bei Novak Djokovic machen oder Goran Ivanišević bei Rybakina. Da werden wir nochmal drüber sprechen, wenn wir auch die Damen thematisieren. Aber ich wollte von dir eine Sache wissen, weil das finde ich am spannendsten. Du bist der Spieler, du bist das Zentrum des Geschehens und auf einmal wirst du zum Trainer, der quasi dem Spieler alle Aufmerksamkeit geben muss, der sein Ego zur Seite legen muss. Wie machst du das? Wie war das für dich bei Novak? Und was glaubst du wird am wichtigsten sein für Andy Murray, dass diese Partnerschaft mit Novak funktioniert? Sie haben sich nur, sollte man dazu sagen, erstmal nur für die Australian Open committed, für den Beginn des Jahres und die Offseason. Aber was glaubst du, sind die Zutaten auch aus deiner eigenen Erfahrung mit Novak und aus deiner eigenen Erfahrung von Spieler zu Trainer?
Natürlich einige spannende Fragen. Ich fange mal mit meinem ersten Gedanken an. Ich frage mich immer, wie soll ein Trainer einem Spieler erklären, wie ein Grand Slam Turnier zu gewinnen ist, wenn er es noch nie als Spielertrainer gemacht hat? Dass ich nämlich in die Küche schicke und jetzt, ich soll da Chinesisch kochen, ich kann es nicht. Ich kann mir Bücher kaufen, ich kann mir Zutaten kaufen, ich habe aber den Geschmack nicht, die Erfahrung nicht. Deswegen bin ich immer ein Fan von Trainern, die schon Grand-Slam-Turniere gewonnen haben, als Spieler oder als Trainer, weil nicht die zweite Woche eines Grand-Slams, ab dem Halbfinale ist es eine eigene Welt. Das hat so mit der Außenwelt hast du dann nichts mehr zu tun. Und wenn du davon beeindruckt bist, wenn du da keine Erfahrung hast, wenn du da noch nie warst, wie sollst du deinem Spieler beibringen, wie er sich zu verhalten hat? Du kannst es einfach nicht. Insofern finde ich die Rolle dann von einem Darren Cahill oder einem Carlos Ferreira enorm wichtig, weil beide waren schon als Trainer und als Spieler Grand Slam Sieger, wissen genau, über was sie sprechen, wann sie mit dem Spieler sprechen müssen und wie die Tonlage ist. Also du gehst ja wirklich da ans Eingemachte als Trainer, weil du musst in die Psyche des Spielers gehen, weil du weißt, entscheidend ist die Psyche im Halbfinale, Finale und nicht die Vorhand und nicht der Rückhandslice. Mhm. Ich habe mir schwer getan, nach meiner aktiven Karriere Trainer zu werden, weil ich nicht erfahren genug als Mensch war. Ich war nicht erfahren genug als Mann, als Mensch und habe noch zu sehr auf mich geschaut und zu wenig auf den Spieler. Also ich hätte das nicht geduldet, wenn denn der Spieler nicht das gemacht hätte, was ich ihm gesagt hätte. So. Also meine Trainerlaufzeit wäre sehr kurz gewesen. Insofern musste ich erst 40 werden oder noch älter, bis ich menschlich erfahren war. Auch in meiner Vaterrolle bin ich heute, glaube ich, ein besserer Fahrer wie vor 20, 25 Jahren, weil ich einfach mehr Lebenserfahrung hat und mehr Menschenerfahrung. So ist es auch beim Trainer. Und in meinen 40ern habe ich das erreicht und einfach einen Zugang zu Djokovic, auch ein paar anderen, gefunden, weil ich sie menschlich besser verstanden habe und weniger mit mir beschäftigt war und mehr mit dem Spieler oder der Aufgabe an sich.
Mm.
Weil du bist, ganz richtig gesagt, du bist sozusagen ein Angestellter, du bist nicht der Boss, sondern du bist der Handlanger. Du musst immer erreichbar sein, 24/7, auch sonntags, auch nachts. Wann immer der Spieler das Gefühl hat, dich anrufen zu müssen, muss er das tun. Und das ist bei Djokovic auch oft nachts gewesen oder frühmorgens, wenn er nicht schlafen konnte. Als ehemaliger Spieler gesagt, was ruft mich jetzt der Djokovic an? Aber als Trainer, ja klar, es fällt dem einen jetzt, mich am Sonntagmorgen zu wecken, aber als Trainer ist genau da die Aufgabe und da den Unterschied zu machen, immer erreichbar zu sein und einfach für den Spieler alles zu tun. Da musst du meines Erachtens einfach alt genug sein, erfahren genug sein, weniger Ego und mehr Nächstenliebe.
Ja, und da frage ich mich nämlich jetzt mal unabhängig von diesem glamourösen, wir im Tennis springt man ja immer so drauf. Ich bin ja jetzt auch schon seit 2 Jahren Teil der Medien und man springt dann so drauf. Andy Murray und Novak Djokovic, wow, das Paar der Zukunft. Und es ist dann fast so wie in Hollywood, wenn Jennifer Aniston und Brad Pitt wieder zusammenkämen. Genau. Weißt du, es ist dann so eine tolle Geschichte. Aber nehmen wir mal das Mediennarrativ raus. Nehmen wir mal diesen Glamour davon, von dieser Paarung raus. Ist Andy Murray bereit dafür, diesen Job zu übernehmen? Er hat vor 2 Monaten aufgehört, er hat gesagt, er braucht Ruhe, er will Zeit mit seiner Familie verbringen und jetzt macht er den gleichen Scheiß wieder, nur auf der anderen Seite und es geht nicht um ihn. Kann er das hinkriegen, Andy Murray?
Da gibt es also 2 Aussagen. Einmal, wie lange ist die Karriere von Djokovic noch? Muss man mal ganz offen ansprechen. Und was kann ihn noch inspirieren und ansprechen? Nur Menschen gegenüber er Respekt hat. Und das hat er gegenüber Andy Murray. Auch er wird bei Andy auch mal den Mund halten, weil Andy Nummer 1 der Welt war und Grand Slam Turniere gewonnen hat und einfach ein Superstar der Szene ist. Also da wird auch ein Djokovic den Mund halten. Deswegen finde ich das erstmal eine richtige Entscheidung. Die Frage ist, wie lange wird das gut gehen? Ich glaube nicht, dass Murray jede Woche, auch wenn Melbourne gut geht, nicht jede Woche an seiner Seite ist, sondern sich aussucht, sozusagen bei den Prioritäten. Auch Djokovic interessiert nicht mehr, in den Worlds oder Monte Carlo zu gewinnen. Das hat er schon 10-mal, sondern für ihn ist die Motivation, ich will nochmal ein Grand Slam Turnier gewinnen. Und wenn nicht Melbourne, dann Paris. Und wenn nicht Paris, dann Wimbledon. Insofern ist Andy Murray, meine ich, die richtige Wahl, weil die Ansprache ist eine andere. Qualifiziert sich Andy Murray dafür? Ja. Er hat mehr Ahnung wie die meisten. Meine erste Reaktion, na ja, erste Reaktion war, das passt.
Super. Ich freue mich sehr auf diese Paarung. Ich freue mich sehr auf die viel wichtigere Paarung im Tennis und das ist Becker Petkovic, Boris. Darüber sollten die Medien schreiben und nicht über Andy Murray und Novak Djokovic. Das hier ist auf jeden Fall, zumindest hoffe ich, nachhaltiger, denn wir werden noch die nächsten Jahre zusammenbringen. So wahr mir Gott helfe, ich werde dich verfolgen, egal hin. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ja. Wir werden zurück sein für den zweiten Teil. Wir haben nämlich gnadenlos überzogen. Der Plan war gewesen, die Frauen und die Männer zu machen, aber die Frauen werden ihre eigene Stunde bekommen und die werden ihre eigene Analyse bekommen. Und dann sehen wir uns ganz bald. Und ich hoffe für alle Tennisfans in der Dachregion und all diejenigen, die Deutsch sprechen, ihr hattet eine gute Zeit bei Becker Petkovic.
Danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.